Das Leiden Jesu hat wie kein anderes Ereignis der Welt unsere Geschichte geprägt und tut es bis heute. Und kein anderes Ereignis der Welt hat die Kunstgeschichte so sehr geprägt wie das Kreuz. Nicht nur das Kreuz als Symbol, was eigentlich absurd ist, denn zu der Zeit der Römer galt es als pöbelhaft, als unschicklich, das Wort Kreuz überhaupt in einem Gespräch zwischen römischen Bürgern zu verwenden. Weil das Kreuz die brutalste Hinrichtungswaffe der Römer war, die nur Sklaven und Aufständlern zuteil wurde. Und doch sieht man das Kreuz heutzutage am Hals von vielen Menschen als Schmuck. An unterschiedlichen Stellen sieht man es als ein tolles Symbol, auch für Reiche. Es gibt zahlreiche Bilder, die vom Kreuz inspiriert sind und oder die Kreuzigungsszene sogar mit aufnehmen. Und es gibt sogar ganze Konzerte, die nur dem Leiden Jesu gewidmet sind. Große Komponisten haben sich dran gemacht. Erst vor kurzer Zeit wurde in Lemgo die 7 Worte vom Kreuz aufgeführt. Die Arena war voll und die Zeitung, die LZ, hat mal zur Abwechslung sehr positiv geschrieben, worüber ich mich sehr gefreut habe. Aber im Zentrum stand das Kreuz, das Leiden Jesu. Und für die Freunde der klassischen Musik, die Johannes- oder die Matthäus-Passion, absolute Klassiker der Musikgeschichte, die mich jetzt nicht persönlich abholt. Ich bin nicht der größte Fan von klassischer Musik. Ich war mal bei einem tollen Konzert in Chicago, richtig schön im großen Chicagoer Park. Und es trat irgend so eine Philharmonie auf, total weltberühmt. Toll, ich habe es sehr genossen, dass die Leute um mich herum das so toll fanden. Ich habe da einfach kein Gehör für. Deswegen war das für mich immer so eine ganz fremde Welt. Und dann hat mir meine Frau, damals waren wir, glaube ich, noch nicht mal verlobt, hat sie mir eine CD ausgeliehen. Es gab so ein paar Sachen, da sagte meine Frau, du Johann, hey, wenn wir irgendwas werden müssen, dann sind die Dinge Pflicht. Und dazu gehörte Pride and Prejudice und so ein paar andere Sachen, die traumatische Erlebnisse in mir hervorgerufen haben. Aber dann gab sie mir eine CD der Messias, Händel meets Pop. Und da kriegte ich plötzlich einen Zugang. Da haben Christen den Messias von Händel in die heutige Zeit übertragen. Und ich hörte mir diese CD an und las parallel Matthäus und merkte, wie diese Texte lebendig wurden. Wie die Musik nicht den Bibeltext ersetzte, sondern ergänzte und mit vielen Farben ausschmückte. Eine Tiefe gab, die mich ganz tief berührt hat. Und wenn ihr wollt, es gibt ein Video bei YouTube. Das ist echt spannend. Also ich würde euch empfehlen, nicht das Bild anzuschauen, sondern die Musik zu hören. Für diejenigen, die jetzt nicht die Fans von klassischer Musik sind. Ansonsten Matthäus Passion, Johannes Passion wird in den nächsten Tagen bei ERF auch nochmal übertragen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Aber ein Lied aus diesem Stück packte mich besonders. Ein Lied, was sich auf Jesaja 53 bezieht. Für wahr. Für wahr, er trug unsere Krankheit, unsere Schuld und so weiter. Denn die Geschichte vom Leiden Jesu finden wir gerade bei Matthäus so viele Bezüge auf das Alte Testament. Matthäus ist ja ganz speziell. Matthäus und Markus sind mit die grausamsten Berichte von dem Leiden Jesu. Aber bei Matthäus finden wir immer wieder so Unterbrechungen, wo Matthäus deutlich macht, hey, schaut genau hin. Das ist kein Zufall. Das ist Teil der Geschichte Gottes. Und er nimmt immer wieder Bezüge darauf, wie in Jesus im Grunde das Alte Testament miterfüllt wird. Nicht nur Jesaja 53, sondern die unterschiedlichsten Passagen. Darum möchte ich heute mit euch dieses Fürwahr ertrug. Fürwahr ist so ein altes deutsches Wort, aber ich finde, es drückt es so schön aus. Es ist wirklich wahr. Es ist Wirklichkeit. Es ist Realität. Er trug. Er hat etwas auf sich genommen, was er nicht hätte tragen müssen. Es ist wahrhaft. Es ist wahrhaftig. Er war, er trug unsere Schuld, er trug unsere Scham und unseren Fluch. Diese Passagen werden wir aus dem Matthäusevangelium mit einigen Bezügen uns heute anschauen. Und ich mache euch Mut, nutzt heute die Zeit, statt irgendwie einen Spielfilm zu gucken, lest mal durch die Matthäus-Passion. Markus ist ein bisschen kürzer, seid ihr schneller durch. Aber nehmt euch das mal Zeit, nehmt euch mal dafür Zeit, um das einfach auf euch wirken zu lassen. Weil es wertvoll ist, wir hatten vorhin so darüber gesprochen, Martin hat etwas Schönes gesagt, er sagt, da ist eine schöne Spannung drin in gewissen Liedern. Auf der einen Seite auf das Leiden Jesu zu schauen, und die Grausamkeit und dieses herzzerbrechende Leid, diese Tragik dieser Geschichte anzusehen und gleichzeitig den König zu sehen und beides miteinander, dass er würdig ist. Und das ist der Grund, warum wir Freitag auch feiern. Still, in aller Angemessenheit. Und dennoch begehen wir es. Und wir schauen uns jetzt miteinander Matthäus 27, die Verse 15 bis 17 zunächst einmal. Es war üblich, dass der römische Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen begnadigte. Und dieser durfte von der Volksmenge bestimmt werden. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als die Menschen versammelt waren, fragte Pilatus, wen von den beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben? Jesus, Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Und jetzt springen wir etwas weiter vor. Da gibt es so ein paar technische Sachen. Damit halten wir uns nicht auf. Doch die führenden Priester und Ratsältesten überredeten die Menschenmenge. Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und Jesus hinrichten lassen. Da wandte sich Pilatus an die Menschenmenge und fragte, wen von beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freilassen? Sie riefen Barabbas. Pilatus fragte sie weiter, was soll ich mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Und da schrien alle ans Kreuz mit ihm. Er fragte sie, was hat er denn verbrochen? Aber sie schrien nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Da rief das ganze Volk, die Strafe für seinen Tod soll uns und unsere Kinder treffen. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen. Er übergab ihn den Soldaten, damit sie ihn kreuzigten. Fürwahr, er trug unsere Sünde. Das ist der erste Punkt, den wir uns heute anschauen. Und in diesem Passus sehen wir die Tragik des Leidens Jesu. Wir sehen heute noch nicht mal aufs Kreuz. Wir sehen nicht dort, wo Jesus den Weg vollendet, sondern hier sehen wir diesen Schuldspruch, der über Jesus ausgesprochen wird. Obwohl eigentlich alle Beteiligten wissen, der hat nichts gemacht. Also selbst Pilatus, der unter den Historikern als absolut rückgratlos galt, wehrt sich hier und sagt, was hat er denn eigentlich gemacht, Leute? Nach dem Gespräch mit Jesus ist klar, irgendwas stimmt hier nicht. Die wollen den hier gerade vorführen. Der ist unschuldig. Der gehört nicht ans Kreuz. Der hat nichts verbrochen, was diese Strafe rechtfertigen würde. Er ringt und wir sehen, wie Jesus hier unschuldig für etwas verurteilt wird. Aber Jesus ist hier nicht Opfer von Umständen. Politischen Ränkespielen. Die Tragödie ist immens und die Ungerechtigkeit schreit aus jeder Zeile dieser Passage. Wir sehen Jesus und haben die Ereignisse davor noch im Kopf, wie Jesus barmherzig dem Menschen begegnet und wie er unschuldig ist und trotzdem hier vor Gericht steht und verurteilt wird. Und an seiner Stelle wird ein berüchtigter Verbrecher freigelassen. Und manche Theologen sagen, ja, das sind literarische Anpassungen, hier wurde etwas zusammengebracht, um die Dramatik zu erhöhen. Nein, das ist die Geschichte, das ist historisch so. Und wir haben Augenzeugen dafür. Und Pilatus ringt hier und fragt die Menge, wen soll ich freilassen? Wen? Wer soll freigelassen werden? Für Matthäus, der hier Details nennt, die sehr wichtig sind, die bei den anderen nicht auftauchen, wird deutlich, das hier ist auch eine Erfüllung von etwas, was vorher angesagt wurde. Jesus übernimmt die Schuld für jemanden, der eigentlich schuldig ist. Als Unschuldiger nimmt er den Platz ein. Es ist nicht literarisch angepasst, es ist nicht künstlich nachher bearbeitet, sondern es ist real geschehen und Matthäus berichtet darüber und knüpft Verbindung. Denn Gottes Absicht schon im Alten Testament war klar und dafür werden wir jetzt gleich in ein Buch gehen, was die meisten von euch bei der Bibellese, da sind sie sehr, sehr froh, wenn das vorbei ist, aber dazu gleich. Aber wir sehen hier, eine Frage nach Schuld. Und Jesus wird für einen Schuldigen verurteilt. Und Jesus, diese tragische Figur, erduldet das in aller Ruhe, in aller Gefasstheit. Und dann kommt hier etwas zusammen. Nachdem mehrfach gefragt wurde, wird das Urteil klar. Jesus muss ans Kreuz. Er muss sterben. Er muss sein Blut vergießen. Und meistens haben wir, wenn wir an das Opfer denken, welches Tier vor Augen? Das Lamm. Weil wir an das Passahlamm denken. Wofür wurde das Passahlamm geschlachtet? Nein. Für die Befreiung der Juden aus der Sklaverei in Ägypten. Dafür ist das Passahlamm. Für die Schuld wurde der Sündenbock, beziehungsweise das Tier am Yom Kippur, am Tag der Versöhnung, geschlachtet. Und dazu gibt es eine ganz interessante Regelung in Levitikus, 3. Mose, also das Buch, wo wir meistens sehr schnell durchlesen. Denn Yom Kippur, und deswegen sagen die Christen, und Luther hat es zum Beispiel gesagt, Jesus ist das Zentrum der Geschichte. In ihm bündelt sich das ganze Gesetz. In ihm werden alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Denn eigentlich für Schuld steht der Tod. Und das Passahlamm ist die Befreiung aus der Macht der Sklaverei. Ja, das ist Jesus. Aber Jesus ist auch das Schuldopfer, was für das ganze Volk bezahlt wird. Und was war für das Schuldopfer nötig? Levitikus 16, falls ihr es schon mal so weit geschafft habt, habt ihr das wahrscheinlich schon gelesen. Hier wird beschrieben, was nötig ist. Von der Gemeinde der Israeliten soll Aaron, also der Hohepriester, diese Tiere für das Opfer erhalten. 2 Ziegenböcke als Sündopfer und 1 Widder als Brandopfer. Also 2 Ziegenböcke. Und in der Tradition war es so, dass es 2 gleich, also aus demselben Wurf, sehr ähnliche Ziegenböcke genommen werden mussten. Die sollten aus demselben Wurf sein, sollten denselben Eltern haben. Und die wurden ausgesucht. Das ist die Grundlage. Und danach soll er die beiden Ziehböcke holen und vor den Herrn bringen. Dazu soll er sie an den Eingang zum Zelt der Begegnung stellen. Und Aaron soll für jeden Ziegenbock ein Los ziehen. Das eine Los bedeutet, gehört dem Herrn. Das andere Los bedeutet Sündenbock. Und der Sündenbock, der ist bis jetzt bei uns im Sprachgebrauch geläufig, auf den wurde die Schuld geladen und der wurde in die Wüste rausgeschickt. Jetzt fällt im Bericht von Matthäus etwas Interessantes auf. Vielleicht fällt das nur unseren Theologen auf, aber dazu gleich. Den Ziegenbock mit dem Los gehört dem Herrn, soll Aaron als Sündopfer darbringen. Den Ziegenbock mit dem Los Sündenbock soll er lebend vor den Herrn stellen. Und der Ziegenbock wird so für seine Aufgabe bereitet. Er soll als Sündenbock in die Wüste getrieben werden. Das Interessante ist, als Pilatus fragt, wen soll ich nehmen? Dann nennt er Jesus Barabbas und Jesus den Messias, den Christus. Das Interessante ist, die sind gleich vom Vornamen. Wisst ihr, was Barabbas heißt? Barabbas, der Sohn des Vaters. Hier stehen zwei Söhne des Vaters. Der einzig Geborene, der Erstgeborene, der vor aller Schöpfung beim Vater war. Und der andere, der den Namen trägt, aber sich wie ein Rebell benimmt. Beide sind vor Gott, sind hier, wie diese Ziegen. Und Jesus nimmt diese Schuld auf sich. Er tritt an die Stelle dieses Sohnes des Vaters. Der eine Sohn des Vaters, der seine Herrlichkeit kannte, nimmt auf sich das Opfer, ohne ein Wort zu sagen, damit der andere freigelassen wird. Er erduldet, dass die Menge, die vor kurzem noch geschrien hat, Hosianna, dem König, schreit, kreuzigt ihn. Für wahr, er trug unsere Schuld. An unserer Stadt. Er ist für uns zum Sündenopfer und zum Sündenbock geworden. Auf ihn wurde alle Schuld geladen. Karfreitag ist der Tag, wo wir darauf schauen. Auf diese Stellvertretung. Denn mit dem Sündenbock und mit dem Sündopfer wurde durch Handauflegung die Schuld des ganzen Volkes auf diesen Bock geladen und gesagt, du nimmst die Sünde hinfort. Christus hat nicht nur die Sünde des Volkes, sondern die Sünde der Welt. Diese Zielverfehlung, diese Rebellion des Menschen, damit jede einzelne Tat. Und manchmal schmerzt es mich als Pastor, dass wir begrenzen manchmal dieses Opfer nur auf unsere Taten. Jesus hat die Macht dieser Sünde gebrochen und damit alles, was einhergeht. Er hat alles genommen an unserer Stelle. Die Scham, die Krankheit, den Fluch, den Tod, all das ist auf ihn gekommen, damit wir leben können. Freiwillig. Denn für wahr, er trug unsere Sünde. Deswegen ist Karfreitag im englischen Sprachgebrauch der gute Freitag. Meine Jungs haben mittlerweile so ein paar Begriffe im Englischen drauf und die sagten, ist heute Black Friday? Da sage ich, nein, heute ist Good Friday. Heute ist der gute Freitag. Heute ist der gute Freitag. Nicht weil es gut ist, dass Jesus gestorben ist, sondern weil es gut ist, was er für uns getan hat. Weil für wahr, er trug unsere Sünde. Für wahr, er hat es auf sich genommen. Er ist diesen Weg gegangen, damit wir ihn nicht gehen können. Denn für die Schuld, für Sünde muss bezahlt werden. Darum auch diese Opfer. Darum musste Blut vergossen werden. Deswegen mussten die Ziegen ja auch geschlachtet werden. Darum musste ihr Blut fließen. Denn Sünde kostet immer etwas. Unsere Taten haben immer Konsequenzen. Wir merken das gerade in der Geopolitik. Natürlich ist es schön, ein Regime zu stürzen, was Menschen vernichtet. Aber Taten haben Konsequenzen. Unsere Taten haben Konsequenzen. Und selbst wenn wir nichts tun, hat das Konsequenzen. Sünde egal ob es Taten oder vermiedene Taten sind, haben immer Konsequenzen. Doch Karfreitag sagt uns zu, er hat sie getragen. Wir wissen darum und dennoch tragen wir wie oft Schuld lange mit uns herum. Und manche von uns haben gelernt, sie zu verstecken, klein zu reden oder sie anderen nicht zu zeigen. Und da sind wir Frommen nicht immer besser als die anderen. Obwohl wir diesen Ausgang kennen, gehen wir manchmal so schlecht mit unserem eigenen Scheitern, mit unserer Schuld, mit unserem Versagen um. Karfreitag, Christus sagt dir, deine Schuld wird nicht relativiert. Sie wird nicht kleingeredet, sie wird noch nicht mal erklärt. Sie wird bezahlt. Denn es ist vollbracht. Ich habe für deine Schuld bezahlt, sagt Jesus uns heute zu. Darum darf ich meine Schuld offen vor ihn legen, ans Kreuz bringen, denn er hat den Preis bezahlt, den ich eigentlich zahlen müsste. Doch hier hört Matthäus nicht auf. Christus tritt an die Stelle und wird verurteilt, obwohl wir hätten verurteilt werden müssen. Er stirbt, obwohl wir hätten sterben müssen. Aber Matthäus geht sogar noch weiter. Für wahr, er trug unsere Scham, denn direkt im Anschluss, nach dem Urteil, die Soldaten von Pilatus brachten Jesus in den Palast, das sogenannte Prätorium. Dort kam die ganze Kohorte zusammen. Die Kohorte ist so die Einheit, die wahrscheinlich für die Hinrichtung zuständig war. Und man merkt, die sind so ein bisschen abgestumpft. Die Hinrichtung am Kreuz ist so etwas, so mit das Grausamste, was man sich vorstellen kann. Tagelanges Schreien, Menschen, die in Schwachheit sind. Und irgendwie sind die Menschen abgestumpft. Und wir merken das hier in diesem Abschnitt. Sie ziehen Jesus aus und hängen ihm einen scharlachroten Mantel um. Zu dem Mantel kommen wir gleich. Jesus, der hier schon gepeitscht, geschlagen, misshandelt wurde, wird hier noch gedemütigt. Und man zieht ihn aus. Das Interessante ist, in den meisten Kunstdarstellungen trägt er immer noch einen Schurz. Aber sie zogen ihn nackt aus. Und Jesus steht. Er duldet alles, wie es in Jesaja 53 heißt. Wie ein Opfer. Wie ein Lamm, das sich nicht wehrt. Er steht in seiner Scham da und schämt sich nicht. Ganz anders als die Menschen, als sie das erste Mal gesündigt haben. Was machen Adam und Eva, als sie merken, dass sie das Gesetz, das Gebot Jesu gebrochen haben? Das Erste, was sie machen, ist, sie verstecken sich vor Gott. Sie verstecken ihre Scham und Gott sucht sie und sagt, warum versteckt ihr euch? Wir haben von der Frucht gegessen und wir haben begriffen, dass wir nackt sind. Und sie haben sich geschämt. Jesus nimmt die Scham, denn Schuld hat immer so eine Sache, so eine zweite Komponente dabei. Schuld kommt meistens, wenn das Gewissen nicht komplett abgestumpft ist, aber meistens mit Scham. Diesen Versuch, diesen Makel irgendwie zu verstecken. Und Jesus nimmt hier die Scham auf sich. Während er zum Gespött für alle wird, steht er nackt vor ihnen und er schämt sich nicht. Er steht da und er ist, wer er ist. Für uns. Für mich. Für dich. Er trägt die Scham. Gibt es so Ereignisse in deinem Leben, an die du zurückdenkst und für die du dich immer noch schämst? Es gibt so ein paar aus meiner Kindheit. Wenn die manchmal hochkommen, dann sitze ich da und denke mir, boah, wie dumm warst du da. Und ich habe manchmal echt, es gab so ein paar Sachen, da habe ich echt sogar Scham gehabt, das meiner Frau zu sagen. Ich sage, ey, das war so doof. Und jetzt seid ihr neugierig? Nein, ich erzähle es euch nicht. Denn Scham sagt, zeig dich nicht. Zeig dich nicht. Scham sagt, du bist nicht genug. Scham zieht sich aus Gemeinschaft zurück. Scham sagt, lass die anderen nicht deine Schwäche sehen. Aber Jesus geht genau an diesen Ort. Er nimmt die Scham auf sich. Er trägt sie, indem er sie durchlebt. Also stell dir ein Kind vor. Es hat etwas falsch gemacht, vielleicht sogar gelogen, jemanden verletzt, irgendwas gemacht. Ich habe genug Kinderarbeit gemacht und wenn man da etwas gesehen hat und das Kind zur Rede stellt, gerade wenn man es auf frischer Tat ertappt hat, dann merkt man, wie die Kinder in sich zusammensacken. Sie erwidern nicht den Blick, da ist Scham. Alle schauen es an. Niemand sagt etwas und jeder Blick fühlt sich schwer. Und vielleicht kennt ihr diese Erfahrung. Ich habe so ein oder die andere Erfahrung selbst nach ein paar Sachen, die ich als Kind gemacht habe. Man wird rot, man möchte am liebsten im Erdboden verschwinden. Karfreitag sagt, du stehst mit deiner Scham nicht alleine da. Gott sagt, ich sehe dich. Jesus legt dir die Hand auf die Schulter mit seinen durchbohrten Händen und sagt, nicht deine Schuld, nicht dein Versagen definieren dich. Nicht der Makel, nicht das, was du falsch gemacht hast, sondern was ich für dich getan habe. Denn ich stand nackt vor diesen Soldaten. Ich habe deine Scham getragen. Du brauchst dich nicht mehr verstecken, weil du bist nicht mehr definiert durch deine Sünde. Du bist nicht mehr definiert durch dein Scheitern. Wenn du meine Vergebung annimmst, bist du definiert durch das, was ich für dich getan habe. Denn das Urteil, was dir eigentlich gilt, lag auf mir. Für wahr, er trug unsere Scham. Und zum Abschluss, für wahr, er trug unseren Fluch. Und sie legen ihm das Gewand an, flochten ihm eine Krone aus Dornzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. In seine rechte Hand gaben sie ihm einen Stock und dann knieten sie vor ihm nieder und machten sich über ihn lustig. Hoch lebe der König der Juden! Dazu kommen wir gleich. Die nächste Passage, wieder Spott, Ausgrenzung. Jesus, der hier mit der Dornenkrone steht, nimmt auf sich den Fluch, den wir Menschen auf uns geladen haben. Er wird wie ein König verhöhnt, ein Abglanz eines Königs. Er kriegt nicht einen purpurnen Mantel, wie normalerweise ein König bekommt. König bekommt Purpur. Sie geben ihm einen scharlachroten, wahrscheinlich irgendeinen ausgeblichenen Soldatenmantel, den sie gerade zur Hand hatten. Ziehen ihn auf. Eine Dornenkrone. Nicht nur um Schmerz hervorzurufen, sondern um jemanden zu erniedrigen. Und einen Stock statt einem Regentenstab. Und beugen sich vor ihm und machen sich über den König lustig. Der ist der Regent des Universums. Der da steht, nackt. Und seine Ebenbilder, die er mitgeschaffen hat, die er zu Königen und Ebenbildern und Mitregenten geschaffen hat, machen sich über ihn lustig. Der, der das Weltgeschick lenkt, wird verhöhnt von denen, die eigentlich nur noch ein Abklatsch dessen sind, wofür sie eigentlich geschaffen wurden. Denn das sind wir. Wir wurden eigentlich als Regenten geschaffen, diese Welt mit Gott zu regieren. Und wisst ihr, das machen wir immer noch. Wir regieren immer noch. Jeder regiert sein eigenes Leben. Die Frage ist, wie wir es tun. Machen wir es wie der König aller Könige, in Liebe, in Demut, mit Vergebung, mit Langmut? Oder machen wir es, wie es diese Welt sagt, mit Gewalt, mit Einfluss, mit Macht, mit Geld, damit ich meinen Vorteil bekomme? Als ich die Predigt vorbereitete, habe ich gedacht, was wäre so ein Bild dafür, um das deutlich zu machen? Da fiel mir dieses Bild auf. Das ist ein Fresko in einer spanischen Kapelle. Und mit der Zeit ist dieses Fresko aufgrund von Witterungsverhältnissen in der Kapelle etwas abgeblättert. Und eine Frau, die diese Kapelle immer wieder besuchte, war so getroffen davon, wie dieses Fresko dann aussah, dass sie sagte, ich kaufe mir im Baumarkt Farbe und ich mache es besser. Das ist das Bild ganz rechts, was ihr seht. Dieses Kunstwerk, was der Maler sich eigentlich gedacht hat, ist durch gute Absichten. Das ist ja das Schlimme. Es geht ja nicht darum, dass es Sünde hat ja noch nicht mal immer böse Absichten. Manchmal meinen wir es total gut, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Aber wir entstellen nicht nur uns, sondern das, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Und das ist die Tragik. Der Christus, der in diese Welt gekommen ist, das Ebenbild Gottes, so wie wir Menschen eigentlich sein sollten, steht da und wird verhöhnt von brutalen Menschen, die von niedrigsten Instinkten geleitet sind. Das ist der Fluch der Sünde. Dass es uns Menschen entstellt. Dass wir eigentlich nicht mehr das sind, wozu wir eigentlich geschaffen wurden. Der Fluch der Sünde sagt, hey, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und schaut euch unseren Planeten an, wie gut uns das gelingt. Ich habe den Eindruck, das ist viel schlimmer als das hier, was wir auf der rechten Seite sehen. Wäre das nicht so tragisch, was in dieser Welt losgeht? Aber Gott sieht immer noch, was er eigentlich in uns angedacht hat. Er sieht in uns diejenigen, die er geschaffen hat. Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit. Sie misshandelten ihn. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt haben. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Jesus nimmt all das auf sich, damit wir endlich zu dem werden, was er eigentlich für uns im Sinn hatte. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort und er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Das ist das, was Jesaja uns über Jesus sagt. Und das ist das, was wir im Matthäus-Evangelium an den unterschiedlichsten Passagen immer wieder sehen. Jesus stumm dieses Urteil auf sich nimmt und für uns trägt, was wir eigentlich hätten tragen sollen. Die Frage ist, ob wir dabei verharren oder ob wir es von ihm tragen lassen. Die Frage ist, trug er auch meine? Die Frage ist nicht, was passierte damals. Es geht hier nicht um einen historischen Rückblick. Die Frage ist, was bedeutet das für mich? Und welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Und die Fragen, die du dir vielleicht mitnehmen kannst, ist, in welchen Bereichen deines Lebens fühlst du dich beschämt? Willst eigentlich etwas verstecken? Fühlst dich ungenügend und trägst eine Schuld mit dir herum. Heute kannst du ans Kreuz sehen und sehen, dass er für dich da dran geschlagen wurde, damit du frei sein kannst. Du brauchst dich nicht mehr verstecken. Kannst du glauben, dass er es für dich getragen hat? Wenn ja, dann nimm dieses Angebot an. Für uns. Für wahr, er trug unsere Schuld, unsere Scham, unseren Fluch. Und darum wollen wir ihn anbeten. So schmerzhaft und so tragisch das ist, was da passiert ist. Und indem wir da drauf schauen, indem wir es ansehen, indem wir es nicht verheimlichen, sehen wir den Wert. Und die Antwort darauf ist Lobpreis und Anbetung. Denn Anbetung ist nicht nur Gott zu sagen, wie toll er ist. Anbetung ist eine Hingabe, die sagt, ich gebe mich dir hin. Und heute nehmen wir in der Anbetung an, was er für uns getan hat, das Gotteslamm. Lasst ihn uns anbeten, denn er ist würdig. Amen.